Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Und ich habe heute Bücher über Europa dabei. 28 Länder wählen ja in diesen Tagen ein neues Parlament. Quer durch Europa. Ein gemeinsames Parlament mit 28 Ländern. Ich finde das wirklich beeindruckend. Aber funktioniert das auch, wie es soll? Dirk Jörke ist Professor für politische Theorie in Darmstadt und er wirft in seinem aktuellen Buch die sehr grundsätzliche Frage auf, wie groß denn eigentlich eine Demokratie sein kann, also geografisch wie groß. Die Größe der Demokratie heißt das Buch also auch von Dirk Jörke, über die räumliche Dimension von Herrschaft und Partizipation. Und Josephine Schulz hat das Buch gelesen. Hallo.
Hallo.
Ist die EU also in Jörkes Augen zu groß, um demokratisch zu sein?
Ja. Das ist sie definitiv. Also die Grundthese von Jörke ist, je größer ein wirtschaftlicher und politischer Raum ist, desto schwächer werden Demokratie und auch soziale Gerechtigkeit. Und er führt eine ganze Reihe von Problemen in der EU auf die Größe zurück. Zum einen die bekannte Kritik, dass die EU eben sehr neoliberal ist und dass da eine Reihe von schwach demokratisch legitimierten Akteuren eben eher im Sinne von großen Konzernen und von Finanzmarktinteressen agieren als im Sinne einfacher Bürger.
Das sind ja bekannte Kritikpunkte, aber warum sollen die mit der Größe zusammenhängen? Woher nimmt er das? Also ich meine, die USA zum Beispiel sind ja auch verdammt groß und sind eine Demokratie, würde ich sagen.
Genau, und da kommt es eben sehr darauf an, was man unter Demokratie versteht oder welchen Anspruch man an Demokratie hat. In der Regel, wenn wir über Demokratie reden, dann reden wir ja über die liberale, repräsentative Demokratie, die wir in westlichen Staaten kennen. Laut Jörke ist das aber nicht die einzige und seiner Meinung nach eben auch nicht die zwangsläufig beste Form der Demokratie. Und er stellt dem dann das republikanische Modell von Demokratie gegenüber, wo eben nicht das Individuum im Zentrum steht, sondern das Kollektiv und wo es dann vor allem darum geht, als Kollektiv zusammen ein vor allem auch soziales Gemeinwohl zu definieren und wo Politik sehr stark partizipativ und solidarisch in einem gemeinsamen öffentlichen Raum stattfindet. Und dann führt er quer durch die Ideengeschichte von Aristoteles über Montesquieu, Rousseau bis hin zu den Anti-Federalists aus, warum eine solche Form von Demokratie eben vor allem in kleinen Räumen sich verwirklichen lässt und nicht in größeren. Und da ist dann seine Begründung eben, dass es dafür ein eher kleines, ein eher homogenes Volk braucht, damit die Interessen nicht zu unterschiedlich sind und man tatsächlich ein Gemeinwohl formulieren kann und dass es eben auch wirklich diese räumliche Nähe braucht zwischen den Menschen und auch zu den Politikern, damit Solidarität entstehen kann und damit die Politiker sich nicht zu weit entfernen.
Das ist eine spannende These und Sie haben schon gesagt, so quer durch die Ideengeschichte führt er da Zitate an, aber hat er auch echte handfeste Belege dafür, dass das so ist?
Also der Schwerpunkt liegt schon ganz klar auf der theoretischen Herleitung aus der Ideengeschichte und das kann man plausibel finden oder auch nicht.
Also Sie zögern sehr.
Da gibt es schon einige argumentative Schwächen, würde ich sagen. Es gibt dann aber auch einen Teil im Buch, wo er versucht, das empirisch zu untermauern. Und da nimmt er dann verschiedene Demokratiescores und stellt die mit der Einwohnerzahl gegenüber und liest dann daraus, dass eben kleinere oder mittelgroße Staaten demokratischer sind als große. Das ist aber mit Vorsicht zu genießen, würde ich sagen. Also zum einen, weil man eben aus einer solchen Gegenüberstellung nicht zwangsläufig Kausalitäten ableiten kann. Und zum anderen sind das alles liberale Demokratien, die er da vergleicht. Und je nach Demokratieindex, den man dann nimmt, ist dann mal Japan vor Finnland, mal Italien vor, mal nach Deutschland. Also ich glaube, so richtig haut das nicht hin, um quasi seine These zu untermauern.
Wenn er nun also sagt, die EU ist zu groß, um eine Demokratie zu sein, was heißt das dann? Will er gar keine EU? Will er sie reformieren? Was schlägt er vor?
Gar keine EU nicht. Er will die Integration ein Stück zurückdrehen. Und da wird es dann auch sehr kontrovers, weil eigentlich seine Kritik an der neoliberalen Ausrichtung der EU, am Demokratiedefizit, die ist ja vor allem unter Linken relativ unumstritten. Aber die gängige Meinung ist ja dann in der Regel, gerade deshalb muss man, um globale Probleme zu lösen, auf eine stärkere Integration setzen und auf eine demokratischere und sozialere EU. Und da sagt er eben ganz klar, nein, das hält er für naiv, das hält er für eine Illusion, weil wenn man Kompetenzen von den Nationalstaaten auf die europäische Ebene abgibt, dann führt das eben dazu, dass man die nationalen Demokratien aushöhlt und auch die nationalen Sozialsysteme, ohne dass man dem auf europäischer Ebene etwas Adäquates entgegensetzen kann, weil eben die EU aufgrund der Unterschiedlichkeit der Bevölkerung, aufgrund der fehlenden gemeinsamen Öffentlichkeit nicht die Voraussetzungen erfüllt, um wirklich demokratisch und sozial zu sein. Und deshalb plädiert er dann dafür, stattdessen Kompetenzen an die Nationalstaaten zurückzugeben, also vor allem wirtschaftspolitische Kompetenzen, und in der EU weniger supranational zu regeln, sondern als Staaten in Form einer Konföderation zusammenzuarbeiten, also schon Probleme wie Klimawandel gemeinsam zu besprechen, aber die Entscheidungsgewalt eben bei den nationalen Parlamenten zu belassen.
Das klingt so, als wäre es ein Buch für EU-Gegner, oder was ziehen Sie aus diesem Buch?
Gar nicht mal unbedingt. Ich ziehe daraus, das Buch hat argumentative Schwächen definitiv und auch seine Lösungsvorschläge, die kann man, glaube ich, mit guten Gründen kritisieren. Trotzdem ist es ein sehr sinnvoller Debattenbeitrag, weil die Auseinandersetzung um die EU, die hat sich ja jetzt sehr zugespitzt. EU-Gegner auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die EU-Befürworter, wo dann oft der Tenor ist, Demokratie, Rechtsstaat, EU, Freihandel, freie Marktwirtschaft, das gehört alles irgendwie in einen Topf und muss als solcher Komplex verteidigt werden. Und da finde ich es sehr produktiv, dass Jörke eben fragt, müsste man nicht anstatt den Status quo unserer westlichen Demokratie immer in den Himmel zu loben, eher fragen, wie kann man die demokratische Qualität erhöhen, auch in unseren westlichen Staaten. Und deswegen würde ich sagen, sehr kontroverses, aber lesenswertes Buch.
Josephine Schulz über das Buch »Die Größe der Demokratie«, über die räumliche Dimension von Herrschaft und Partizipation. Das kostet 18,50 Euro und ist bei Suhrkamp erschienen. Geschrieben hat es Dirk Jörke.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Bei der Europawahl, da geht es ja um die Ausrichtung der EU. Manche wollen wieder mehr Autonomie für die Nationalstaaten, andere fordern eine schlagkräftigere EU, um zum Beispiel globale Konzerne wie Facebook oder Google zu regulieren, in einem Zeitalter der Disruption. Das treibt auch den Ökonomen Thomas Straubhaar um. Er ist Professor für Volkswirtschaft an der Uni Hamburg und er entwirft in seinem neuen Buch eine Wirtschaftspolitik für eine Welt, in der die Nationalstaaten an ihre Grenze stoßen. Und deshalb habe ich ihn in die Lesart eingeladen. Guten Tag, Herr Straubhaar.
Guten Tag, Herr Rabhansen.
Die Nationalstaaten stoßen an ihre Grenze, weil es Nationalökonomie eigentlich gar nicht mehr gäbe, lese ich bei Ihnen. Die Volkswirtschaft ist tot, lese ich bei Ihnen. Wieso ist die Volkswirtschaft tot?
Das meine ich in dem Sinne, dass als ich studiert habe, ich noch Nationalökonomie studiert habe in Bern. Und da war einigermaßen klar, was eine Nation darstellt. Da war einigermaßen klar, was ein durchschnittlicher Schweizer ausmacht. Das ist in Deutschland nicht anders. Es gab zu damaligen Zeiten noch den berühmten Eckrentner in Deutschland. Der Eckrentner war dieser Prototyp, dieses Muster eines Deutschen, der lebenslang 45 Jahre in die Rentenkasse einzahlt, eine Familie hat, bei der der Mann arbeiten geht, die Frau zu Hause für die Kinder schaut, die zwei gemeinsamen. Und das war irgendwie klar, was Nation ausmacht. Und da würde ich eben sagen, das ist im Zeitalter des Internet, des weltweiten Datentausches vergleichsweise nicht mehr im selben Maße abgrenzbar. Und dadurch machen wir viele politische Faktoren, orientieren wir noch in nationalen Größen, ob schon es diesen Nationalstaat im klassischen Sinne einer Gesellschaft, die relativ homogen ist, nicht mehr gibt.
Die Volkswirtschaften, Ihr Fachgebiet, das ist ja eigentlich darauf angewiesen, dass die Berechnungen stimmen. Und ich lese aber bei Ihnen vom Ende des Normalfalls, vom Ende des Durchschnitts, vom Ende der Extrapolation, im Grunde vom Ende Ihrer Wissenschaften. Was heißt denn das für Sie an der Uni? Können Sie einpacken?
Das ist eine sehr berechtigte Kritik, die Sie jetzt da knapp zusammengefasst haben von dem, was ich geschrieben habe. Und das ist völlig richtig, dass ich denke, wir müssen auch als Ökonomik, als Wissenschaft der Ökonomie, also als die Wissenschaft, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzt, eben lernen auf diese neue Ökonomie, die nicht mehr im klassischen Sinne mit Waren handelt und in geschlossenen Volkswirtschaften sich abspielt, sondern wo es um Daten geht, wo es um Räume geht, die virtuell und von der Erde losgelöst sich abspielen, dass wir dort in der Tat neue Ansätze benötigen und die müssen wir jetzt suchen. Und Sie haben ja ein sehr schönes Beispiel, was auch für Europa eben sehr relevant ist, ja gemacht, dass One Size Doesn't Fit All, eine Größe nicht mehr allen passt, dass es eben den den Durchschnitt als Norm für eine Gesellschaft nicht mehr gibt. Ich habe ein Beispiel mit der Größe von Kleidung. Wenn alle Deutschen, wie das in der Vergangenheit vielleicht eher der Fall gewesen ist, so um einen Durchschnitt herumgependelt sind, dann konnten sie mit einer Einheitsgröße mehr oder weniger alle glücklich machen. Den Kleinen haben sie etwas die Kleider sozusagen vergrößert und den Großen haben sie etwas gekürzt. Wenn wir sehr unterschiedliche Gesellschaften sind, wie das eben auch in Europa der Fall ist, da können sie mit einer Einheitsgröße niemandem mehr helfen und dann machen sie eigentlich alle nur unglücklich damit.
Das ist jetzt ein sehr schönes kleines Beispiel gewesen. In Ihrem Buch wird aber deutlich, dass sich das eben auf alle Bereiche übertragen lässt und dass deswegen eigentlich kein Stein auf dem anderen bleibt. Also wir leben im Zeitalter der Disruption, lese ich bei Ihnen. Dafür entwerfen Sie für dieses Zeitalter eine neue Wirtschaftspolitik. Wir können jetzt nicht die 300 Seiten zusammenfassen, aber können Sie den Kerngedanken Ihrer neuen Wirtschaftspolitik an einem Beispiel deutlich machen?
Ja, sehr gerne. Indem ich behaupten würde, dass eben durch diese Disruption, was nichts anderes heißt, als dass die Zukunft ziemlich anders als die Vergangenheit sein wird, sie nicht mehr davon ausgehen können, dass der Erfolg der Vergangenheit auch notwendigerweise zu einem Erfolg in der Zukunft führt. Und das heißt auch, dass ich den ganzen Begriff der Digitalisierung, ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, nicht eigentlich nur als technischen Faktor sehe, sondern dass das mehr ist als eine alte Welt mit Internetanschluss, dass sich viele Dinge so radikal ändern. Und jetzt kommt, was das bedeutet, dass ich sage, man muss in Zukunft Anpassungsfähigkeit fördern. Man muss in Zukunft nicht mehr, so wie ich das gelernt habe als Student, Masterpläne entwickeln oder 10-Punkte-Agenden entwerfen oder handlungsorientiert sagen, was jetzt die Politik in 3 Schritten in den nächsten 10 Jahren zu tun hat. Das würde deshalb nicht zielführend sein, weil ja niemand genau weiß, was nach der Disruption in Zukunft genau werden wird. Und deshalb sage ich, wir sollten erstens bescheidener werden, zweitens nicht falsche Bedingungen stellen und drittens eher Ziele vorgeben und nicht den Weg, also eher verfahrensorientiert und nicht handlungsorientiert Politik betreiben.
Das beziehen Sie auf die Wirtschaft, aber auch auf Themen wie Klimawandel, Erderwärmung, Zerstörung der Ozeane. Wenn Sie jetzt sagen, Ziele vorgeben, nicht die Wege dorthin, was heißt das?
Wenn ich jetzt gerade bei Ihrem Beispiel bleibe, Umwelt, Klima, dann würde ich sagen, wir sollten aufhören, unselige Diskussionen darüber zu führen, wer jetzt welchen Beitrag zu diesem Klimawandel, Erderwärmung liefert, sondern akzeptieren, dass uns die Wissenschaft überragend klar machen kann, dass wir vor großen ökologischen Herausforderungen stehen und dann daraus das Ziel formulieren, dass wir neue Wege öffnen müssen, ohne zu sagen, wie diese Wege konkret aussehen, also dass wir sagen, wir einigen uns als Gesellschaft, dass wir bis ins Jahr 2030 oder 40 oder da, wo das auch aus wissenschaftlicher Sicht relevant ist, sagen, bis dahin sollen wir klimaneutral, CO2-neutral, im Fließgleichgewicht von dem, was wir der Erde entziehen, auch wieder über erneuerbare Energien zuführen lassen. Das ist das Ziel. Wie wir aber dieses Ziel erreichen, ob wir das durch erneuerbare Energien wie Sonne oder Wasser oder Gezeiten oder Wind oder andere Technologien machen, das sollten wir offen lassen. Das sollten wir in die Hand künftiger Generationen legen. Da müssen wir das Vertrauen haben und auch die Möglichkeiten schaffen, dass die künftigen Generationen dieses Vertrauen rechtfertigen können, dass wir sagen, das müsst ihr entscheiden. Und deshalb so eine Bewegung wie Fridays for Future, diese Bewegung junger Menschen, das ist eigentlich genau mein Hoffnungsschimmer, das ist eigentlich schneller gekommen, als ich erwartet hätte, als ich das Buch geschrieben habe, dass eben hier nicht mehr in Parteien und alten Ideologien nach neuen Lösungen gesucht wird, sondern dass eine Bewegung von Menschen, die sagen, wir müssen ein paar Dinge ändern, zusammentritt, aber wie es wird, dann eben der Zukunft offen lässt.
Was mich sehr überrascht hat an Ihrem Buch ist, dass Sie ja durch alle Bereiche hindurch erklären, dass eigentlich auf nichts mehr Verlass ist. Ich habe vorhin schon gesagt, kein Stein bleibt auf dem anderen. Trotzdem strotzt Ihr Buch nur so vor Optimismus. Das heißt ja auch die Stunde der Optimisten. Also Sie behaupten, die besten Jahre liegen eben nicht hinter uns, sondern die kommen erst noch. Mehr Wohlstand für alle sei ein realistisches und realisierbares Ziel. Woher nehmen Sie diesen Optimismus?
Also schlicht aus der langen, langen, langen Erfolgsgeschichte der Menschheit, die sich im Wesentlichen durch die Evolution über Jahrtausende immer eigentlich nur nach vorne weiterentwickelt hat und dass es immer, immer bis zurück zu den ersten Menschen, die schreiben konnten, die großen Ängste gegeben hat, dass die Erde zusammenbricht, dass der Himmel auf die Erde runterstürzt. Oder vor 20 Jahren noch in Deutschland, Abstieg eines Superstars hat damals ein Bestseller geheißen, Der kranke Mann Europas hat ein Buch geheißen. Und eigentlich zeigt die Vergangenheit, dass man immer Angst gehabt hat, und die Geschichte zeigt, dass Menschen die Risiken immer überschätzt und die Chancen unterschätzt haben. Und letztlich ist die Geschichte der Menschheit bei allen Brüchen, bei allen Rückfällen, bei allen Schwierigkeiten eine Geschichte des Erfolgs. Und der eigentliche Erfolgsfaktor ist, dass Menschen innovativ sind. Das heißt, je höher ihnen das Wasser sozusagen an der Gurgel steigt, umso heftiger beginnen sie, nach zielführenden Lösungen zu suchen. Und bis jetzt ist das immer gelungen. Und ich habe nicht den geringsten Grund zu misstrauen, dass künftige Generationen diese Kreativität, diese Innovationsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit nicht auch haben werden.
Und deshalb heißt dieses Buch Die Stunde der Optimisten, dieses Buch von Thomas Straupa. Da geht es übrigens nicht nur um Wirtschaftspolitik, es geht auch um eine Sozialpolitik mit solchen hübschen Ideen wie einer negativen Einkommenssteuer oder um Steuerpolitik, wo es darum geht, Unternehmer zu besteuern und nicht die Unternehmen an sich. Die Stunde der Optimisten also für 22 Euro in der Edition Körber erschienen. Vielen Dank, Herr Straupa.
Gern geschehen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es gibt wahrscheinlich keine zweite Errungenschaft der EU, die so sehr unser aller Leben geprägt und vereinfacht hat wie der Schengen-Raum. Keine Grenzkontrollen, keine Schlagbäume mehr. Diese Freiheit ist ja historisch wirklich einmalig, Europa entlang der Straße erkunden zu können. Der Niederländer Matthijs Deen hat ein Buch über solche Straßen geschrieben. Über alte Wege heißt das Buch. Ein Buch über Raum und Zeit, denn der Untertitel, der lautet Eine Reise durch die Geschichte Europas. Und Susanne Billig hat das Buch gelesen. Guten Tag.
Guten Tag.
Als ich das Buch in die Hand genommen habe, da habe ich mich gefragt, welchen Straßen er wohl folgt. Und dabei ist mir aufgefallen, es gibt ja auf der ganzen Welt solche Sehnsuchtsstraßen wie die Route 66 oder die Panamerikaner, also quasi der Stolz der Länder, durch die führen. In Europa das Fernstraßennetz? Ich habe noch nie jemanden sagen hören, ich fahre jetzt mal die E30 lang, weil mir da das Herz aufgeht. Hat der Autor dafür eine Erklärung oder ist das so eine Art Rehabilitation?
Ja, weil er hier ein Buch geschrieben hat, in dem er sich ja tief hineindenkt in die Geschichte und die Bedeutung dieses europäischen Fernstraßennetzes, hat er sich tatsächlich diese Frage auch gestellt. Jeder will mal mit dem Motorrad die Route 66 naja. Entlang brausen, aber die E20 oder die E45, da will man Strecke machen. Dabei führt die E20, wenn man sich das mal anschaut, von Irland bis nach St. Petersburg, das ist bestimmt eigentlich auch eine spannende Reise. Oder die E45 von Nordnorwegen bis nach Sizilien, auch nicht schlecht. Warum eben also so wenig Romantik. Und da geht er in die Geschichte zurück und erinnert daran, dass viele alte Wege Europas entstanden sind infolge von sehr konfliktbehafteten Völkerwanderungen entweder oder Eroberungsfeldzügen. Europa war schon lange dicht besiedelt, immer verzankt. Und eine Straße hat über Jahrtausende, Jahrhunderte hinweg weniger das Gefühl ausgelöst, dass man es hier mit einer interessanten kulturellen Brücke oder dem Handel dienenden Verbindung zu tun hat, sondern das vorherrschende Gefühl der Straße gegenüber war Angst. Kommt der verfeindete Clan da entlang? Kommt der konkurrierende Nachbar da entlang? Überregionale Straßen, so schreibt er das, brachten nur selten Gutes. Wo Straßen kamen, folgten Armeen.
Okay, das klingt wenig romantisch. Welche dieser Straßen durch die Zeit und durch Europa nimmt er sich denn jetzt vor?
Also zunächst mal zeichnet er in einem wirklich sehr, sehr schönen ersten Kapitel nach, wie sich die europäischen Länder nach den Verheerungen, die man sich im Zweiten Weltkrieg angetan hatte, wie die sich zusammentaten, um im Wirrwarr des europäischen Straßennetzes sowas wie Muster zu entdecken und sich eben auf ein gemeinsames Fernwegenetz zu einigen. Endlich eben jetzt mal nicht als Marschrouten für Heere und Überfallkommandos, sondern wirklich als Verbindungswege, die in vielen Parallelen von Nord nach Süd führen und von Ost nach West. Und so sind dann entstanden die E1, E2, E3. Und diese ersten Verbindungen folgen wirklich uralten römischen Straßen. Dann hat sich das Netz immer weiter verdichtet, das zeichnet er nach. Das Nummerierungssystem wurde auch immer komplizierter und auch immer undurchschaubarer. Und irgendwann gab es dann sogar Fernstraßen, die um der Vollständigkeit willen dann über den Boden des Atlantik geführt haben oder des Mittelmeers und an irgendeinem Schlagbaum geendet haben in der Türkei oder bis nach China führen diese Straßen sogar. Das waren
Ideen, die sicherlich verkehrspolitisch und europapolitisch sinnvoll waren, aber sehr bürokratisch geprägt, eben auch das ein Grund für diese geringe Identifikation der Europäer mit ihrem Wegenetz. Denn mit der Liebe für eine Straße wird es am Boden des Atlantiks dann doch etwas abstrakt. Und er will der Liebe auf die Sprünge helfen mit seinem Buch und versucht dann, dieses Wegenetz literarisch lebendig werden zu lassen, also literarisch einzutauchen in Zeiten, als sich vor Jahrhunderten, Jahrtausenden reale Menschen auf weite unbekannte Wege gemacht haben, von Südfrankreich nach England, von Deutschland nach Russland. Das ist dann das, was er in dem Buch tut.
Das heißt, Matthias Dehn entfernt sich damit vom klassischen Sachbuchstil?
Ja, das kann man so sagen. Also er driftet wirklich weg in das Reich des literarischen Schreibens und in den 10 Kapiteln, die dann noch folgen, spinnt er 10 Geschichten rund um alte europäische Streckenverbindungen. Also beispielsweise fragt er sich in einer Geschichte, es gibt diesen berühmten, mehr als 2000 Jahre alten, wunderschönen, großen, silbernen Kessel von Gundestrup, der weist keltische Verzierungen auf, wurde irgendwo in Syrien oder Bulgarien von den Thrakern gefertigt, weiß die Forschung, wurde aber gefunden in einem dänischen Torfmoor. Wie ist er da hingekommen? Und er stellt sich jetzt vor, es gibt da einen historisch verbürgten König aus dem Stamme der Kimbern, das sind die Dänen, dass der diesen Kessel über diese Strecke transportiert hat und schreibt darum eine Geschichte. Die Kimbern standen etwa 100 Jahre vor unserer Zeitrechnung in einer katastrophalen Situation. Man weiß nicht genau, war es eine Hungersnot, waren es Überschwemmungen, und die haben dann zu Zehntausenden ihre Heimat verlassen und sind die europäischen Flüsse entlang gegangen und nach Süden gezogen. Die waren damals überall. Die waren in Deutschland, Tschechien, Italien, Spanien und eben auch Bulgarien, Serbien, wo die Kelten mit diesen Kesseln lebten. Das klingt eigentlich schön, aber mir ging es doch so, dass ich das klassische Sachbuchformat in diesen Geschichten eher vermisst habe.
Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, denn eigentlich klingt das total spannend, wenn er die Geschichte in solche lebendigen Geschichten verwandelt. Was passt nicht daran?
Ja, er kann es leider nicht so wirklich. Die Dialoge sind hölzern, die Szenen sind viel zu lang. Man muss das lernen, Geschichten zu schreiben. Das Grundgesetz der Szene heißt spät rein, früh raus, und er macht es genau verkehrt herum. Und ich hätte mir gewünscht, dass er an seinen Kindheitstraum, den er so eingangs des Buches schildert, wo er als Junge so mit dem Fahrrad die Straßen erkunden wollte, dass er da anknüpft und sich irgendein altes Auto kauft und die europäischen Straßen entlang fährt und persönlich, der kann toll beobachten, persönliche Beobachtungen mit europäischer Geschichte verwebt und eben bei dem bleibt, was er eigentlich richtig gut kann, Sachbuch schreiben.
So urteilt Susanne Billig über das Buch Über alte Wege, eine Reise durch die Geschichte Europas von Matthias Dehn, für 24 € bei Dumont erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Wir haben Schriftstellerinnen gebeten, uns zu sagen, was ihnen Europa bedeutet.
Deutschlandfunk Kultur. Stimmen für Europa.
Heute mit Laura de Weck. Sie ist Autorin und Schauspielerin und ihre Texte werden in viele Sprachen übersetzt. Zum Beispiel ihr Theaterstück Lieblingsmenschen oder auch Für die Nacht. Aufgeführt wird sie also auf der ganzen Welt. Aufgewachsen ist sie in der Schweiz. Und damit fängt ihre Geschichte auch schon an.
Als ich 12 Jahre alt war, zog meine Familie in die Schweiz. Am ersten Schultag fragten mich meine Mitschüler: Wo kommst du her? Woher kommst du? Ich bin Schweizerin, bin aber in Frankreich und Deutschland aufgewachsen. Was sollte ich meinen Mitschülern antworten, dass ich gerade aus Deutschland komme, aber ursprünglich aus der Schweiz und früher in Frankreich? Ach, ich wusste nicht, was sagen. Ich war nervös und da fiel es mir plötzlich ein. Ich komme aus Europa, sagte ich. Da waren sie alle still und ich wusste, woher ich kam. Erst viele Tage später kam die Kränkung, als jemand sagte: Europa? Du? Du kommst doch nicht aus Europa. Die Schweiz ist gar nicht in der EU. Dabei wollte ich unbedingt zu Europa gehören. Das Schengener Abkommen trat noch vor meiner ersten Interrail-Reise in Kraft. Seit ich denken kann, bewege ich mich in Europa, lebe in andauerndem Frieden und in Demokratien, ein historisches Wunder. Wie meine Generation sich bewegt, reist, arbeitet, studiert, kommuniziert und koproduziert, leben wir die Idee Europas und wir lieben die Idee Europas, aber wir schützen sie nicht. Nach dem Zweiten Weltkrieg hielt der Brite Churchill seine berühmte Zürcher Rede und rief die Europäer auf: Lassen Sie Europa entstehen! Heute sagt Großbritannien: Vereinigte Europäer, ich gehe. 1951 sagte Dänemark: Als Erste treten wir der Genfer Flüchtlingskonvention bei. Heute sagt Dänemark: Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen ist uns scheißegal. 1967 sagte Irland: Wir müssen in Europa die Steuern harmonisieren. Heute sagen die meisten Iren: Nur die irischen Steuern wollen wir optimieren. 1990 sagte Österreich: Die EU ist ein Raum des Rechts. Heute sagen immer mehr Österreicher: Für uns gilt nur österreichisches Recht. 2003 sagte Ungarn: Öffnet uns eure Grenzen. Heute sagen viele Ungarn: Ziehet sie hoch, eure Grenzen. 2015 sagte Deutschland: Wir schaffen das. Heute sagen die Deutschen viel lieber: Afrika schafft das. Die europäischen Werte haben sich in ihr Gegenteil verkehrt. Und nationale Kräfte arbeiten weiter daran, aus einem Europa des Friedens, der Menschenrechte, der sozialen Marktwirtschaft und der Rücksicht auf den Nachbarn ein Europa der Willkür und Egozentrik zu basteln. Jetzt, kurz vor den Europawahlen, wünsche ich mir mehr denn je, nicht nur Schweizerin, sondern auch EU-Bürgerin zu sein, um einen verdammten Wahlzettel in die europäische Urne werfen zu dürfen.
Laura de Weck in unserer Reihe Stimmen für Europa. Insgesamt 12 Schriftstellerinnen sind das und die finden Sie alle auch online.
Die Lesart im Internet. deutschlandfunkkultur.de/lesart.
Europa wählt und mit so viel Spannung ist wahrscheinlich ziemlich selten bislang auf die Zusammensetzung des künftigen EU-Parlaments geblickt worden, weil etwas in Bewegung gekommen ist. Die Journalistin und Reporterin Jana Simon, die beobachtet schon ziemlich lang, wie sich da etwas bewegt. Seit 5, 6 Jahren begleitet sie eine Handvoll von Menschen, und zwar in Deutschland. Sie hat die immer wieder getroffen und beschreibt in ihrem neuen Buch, wie Deutschland sich verändert. So lautet der Untertitel. Und darüber steht in roten großen Buchstaben Unter Druck. Guten Tag, Frau Simon.
Guten Tag.
Was genau haben Sie da beobachtet, dass Sie schreiben Unter Druck?
Also man muss vielleicht dazu sagen, wie ich dazu gekommen bin, zu diesem Projekt überhaupt. Also ich habe im Jahr 2013 für die Zeit Jörg Asmussen porträtiert. Der war damals im Direktorium der Europäischen Zentralbank und ich war zusammen mit ihm in Griechenland, weil er als Teil der Troika eben auch an der Griechenland-Rettung beteiligt war. Gleichzeitig habe ich einen Jena-Staatsschützer porträtiert, der ja mehr oder weniger in diesen gesamten NSU-Komplex involviert war. Er hat nämlich als einziger eine völlig andere Version erzählt, nämlich dass man Uwe Bönhardt, der Teil des NSU-Trios war, schon hätte viel früher verhaften können. Also diese beiden Menschen habe ich kennengelernt und habe damals schon gedacht, ich würde gern wissen, wie es mit denen weitergeht, weil ich das Gefühl hatte, die stehen an so Punkten der Gesellschaft, wo sehr viel passieren wird und auch schon passiert ist. Und dann kam 2013 ja dazu, dass sich die AfD gründete unter anderem, ja, also auch als Folge der Euro-Rettung und der Griechenland-Krise. So kam dann etwas später Herr Gauland dazu. Der führt so ein bisschen auch durch das gesamte Buch, weil an ihm kann man sehr gut erzählen, was sich wirklich in diesen 6 Jahren verändert hat.
Das sind schon mal 3 der Protagonisten. Dann haben Sie noch eine alleinerziehende Krankenschwester mit dabei, eine junge Influencerin und ein Mittelklasse-Ehepaar, wenn ich das so sagen kann. Wie stehen die jetzt unter Druck? Die müssen ja sehr unterschiedlich unter Druck stehen.
Ja, sie stehen unterschiedlich unter Druck, aber auf der einen Seite gibt es auch Gemeinsamkeiten. Also natürlich auf der einen Seite Menschen wie die Altenpflegerin. Sie wäre beinahe obdachlos geworden in München, einfach weil sie sich die gestiegenen Mieten nicht mehr leisten kann. Also eine Alleinerziehende, die durchaus einen Job hat, auch nicht so schlecht verdient, ist von der Obdachlosigkeit bedroht. Ganz klar, sehr unter Druck. Dann die Familie Reichenbach, das Ehepaar, wo er bei Bosch sogar arbeitet. Und die haben sich in einem Vorort von Stuttgart ein Haus gebaut für 500.000, sind keine Erben, haben kein Vermögen und müssen das jetzt bis zum Lebensende abbezahlen. Das heißt, da darf nichts dazwischen kommen. Bei diesem Lebensentwurf darf niemand krank werden. Also er darf auch nicht gekündigt werden. Da darf auch sonst nichts passieren. Da ist ganz klar ein unglaublicher Druck. Was sie alle verbindet, bei den meisten spielt unheimlich eine große Rolle, gefährdete Lebensorte. Also gestiegene Mietpreise, gestiegene Bodenpreise. Werde ich noch da leben können, wo ich jetzt lebe in den nächsten Jahren? Bei Herrn Gauland ist es so, dass er am Anfang wollte er natürlich in die erste Reihe der Politik. Das war sein Druck. Inzwischen hat er so eine Twitter-Rolle. Inzwischen setzten er und seine Partei ein ganzes Land unter Druck. Und es gibt keinen in diesem Buch, der nicht auf ihn reagiert hätte oder der dazu nicht eine Meinung
gehabt. Die wussten alle voneinander, wer noch in dem Buch dabei ist?
Ja, aber sie kennen sich natürlich untereinander nicht. Aber ich habe eigentlich allen gesagt, wer die anderen sind und wer noch dabei ist. Oder auch die Influencerin Lisa Bahnholzer, die jeden Tag ein Bild von sich posten oder machen muss. Und das muss natürlich immer sehr schön aussehen. Und wenn es dann einen Tag gibt, wo sie zum Beispiel Herpes an der Lippe hat, dann wird es an dem Tag natürlich auch kein Foto geben.
Ich finde sehr beeindruckend, wie dicht sie an diese Menschen herankommen, wie persönlich das Ganze ist. Und ich finde das Buch auch toll aufgebaut, wie sich die Biografien immer wieder fast berühren. Es gibt dann solche Szenen, wie dass zum Beispiel dieser Thüringer Staatsschützer bei einer AfD-Veranstaltung neben der Bühne steht und mitschreibt, ob denn Herr Gauland etwas Verfassungswidriges sagt oder nicht. War Ihnen von Anfang an klar, wie Sie das Buch aufbauen wollen?
Nein, also ich habe sehr, sehr lange gezweifelt, oh mein Gott, wie soll ich das jemals aufschreiben, weil ich natürlich ja alle unabhängig voneinander getroffen habe. Also die haben sich wirklich tatsächlich alle nie gesehen. Und dann war irgendwann klar natürlich, dass ich sie über die Jahre begleitet habe und das nach Jahren aufteile. Und dann wollte ich eben natürlich nicht ein Porträt nach dem anderen hintereinander fügen, sondern ich wollte sie ineinander verweben. Und da gab es dann wirklich interessante Momente während des Schreibens, weil ich gemerkt habe, dass sich wirklich Dinge zusammenfügen, fast magisch sozusagen, dass es eben tatsächlich so war, dass eben Gauland in Jena eine Kundgebung abhielt und Herr Matzak tatsächlich an diesem Tag auch da war und eben mitgeschrieben hat. Oder eben auch, dass Jörg Asmussen in Griechenland war und kurz darauf gründete sich in Oberursel die AfD. Also dass wirklich Dinge aufeinander folgten und miteinander zu tun hatten, was mich dann eben auch darin bestärkt hat, dass sie eben doch sehr zusammen hängen und wirklich alle sie vereint, der Verlust von Gewissheiten. Also vor ein paar Jahren, glaube ich, haben alle noch gedacht, ja, wenn ich krank bin, dann gehe ich ins Krankenhaus und werde behandelt. Heute ist das gar nicht mehr so selbstverständlich. Oder ich werde einmal eine Rente bekommen. Auch das eine große Frage, auch nicht mehr wirklich selbstverständlich.
So wie Sie dieses Buch geschrieben haben und wie das alles so ineinander greift, liest sich das ganz toll und es entwickelt so eine gewisse Zwangsläufigkeit, wenn ich das lese. Es scheint ganz selbstverständlich, dass der Druck steigt, dass die Gesellschaft immer gespaltener wird. Das liest sich toll. Journalistisch bin ich mir aber nicht so sicher, ob das so toll gemacht ist. Denn Sie schreiben ja selbst, diese Menschen, die sind nicht repräsentativ ausgewählt. Es entsteht aber ein repräsentativer Eindruck. Und das Buch heißt ja sogar so, wie Deutschland sich verändert.
Ja, ich glaube in der Tat, dass also jeder von denen auch für eine bestimmte Schicht oder wie soll man sagen, für einen bestimmten Teil der Bevölkerung im Land steht. Also ich glaube, die Altenpflegerin, auch wenn es bei ihr jetzt wahrscheinlich ein ziemlich extremer Fall ist, ich glaube, da können Sie jede Altenpflegerin fragen, sie wird Ihnen sehr ähnliche Dinge berichten. Ich glaube, Sie können auch bei dem Polizisten und Staatsschützer Thomas Matzak, ich glaube, auch da können Sie in jede andere Polizeidirektion gehen und werden wahrscheinlich sehr ähnliche Dinge hören. Bei Alexander Gauland ist es natürlich speziell, weil er eine Spitzenposition innehat in einer Partei. Aber natürlich repräsentiert auch er, der 40 Jahre lang vorher in der CDU war und auch Enttäuschung oder aus was für Gründen auch immer, aus Rache, ja, dass er dort nicht genügend gehört wurde, diese neue Partei mitbegründet hat.
Trotzdem setzen Sie ja damit, wen Sie auswählen, schon was am Ende herauskommt. Sie hätten ja auch einen anderen Politiker nehmen können, der vielleicht Druck abbaut und nicht Druck aufbaut. Ich finde schön, dass Sie das in dem Buch auch selber so ein bisschen diskutieren, aber ich finde, Sie mogeln.
Ich verstehe, was Sie meinen, aber ich habe also durchaus ja auch versucht, da positivere Beispiele zu finden, wie eben zum Beispiel Lisa Bahnholzer, die ja
diese Influencerin.
Die ist ja sozusagen als Reaktion auf die AfD in die SPD eingetreten. Ja, also da habe ich erstmal gedacht, na gut, vielleicht hat die gar nicht so einen Druck. Und das Erste, was ich aber dann von ihr gesehen habe, ist, dass sie mich vor einer Apotheke empfing, auch komplett vergessen hatte, dass wir uns überhaupt treffen wollen. Sie hatte Herpes an der Lippe, war vollkommen fertig, weil sie von einem Shooting kam und demnächst zur Paris Fashion Week aufbrechen musste. Und trotzdem musste sie noch ein Foto machen. Und also sie war für meine Begriffe vollkommen unter Druck und sagte auch gleich, sie weiß überhaupt nicht, wie ihre Altersrente aussehen wird. Also das war ja von vornherein nicht geplant. Also meine Idee war ja, anhand von diesen Lebensgeschichten ein Bild Deutschlands zu erzählen. Ja, und ich glaube eben, dass sich in jeder Biografie die Welt spiegelt und auch jede Biografie die Wirklichkeit ein Stück erzählt. Und ich habe nicht bin nicht daran gegangen, oh, die sind alle unter Druck, lass uns die zusammensuchen, sondern ich habe versucht, aus verschiedenen Milieus, Herkünften und auch sozialen Schichten und Generationen mir Leute zu suchen und zu gucken, ja, was ist denn bei denen passiert? Und dann sind eben auch Sachen passiert, die ich überhaupt nicht vorausahnen konnte. Zum Beispiel, dass eben von diesem Stuttgarter Ehepaar der Mann dann tatsächlich krank wurde. Also wo eben nichts diesen Lebensentwurf ja stören darf, wurde er dann tatsächlich krank. Das konnte ich ja überhaupt nicht vorausahnen. Es ist dann einfach passiert.
Jana Simon hat das Buch geschrieben, Unter Druck, wie Deutschland sich verändert. Das kostet 20 Euro und ist bei S. Fischer erschienen. Dankeschön.
Danke.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.